Siddhartha. Hörspiel in drei Teilen von Heinz Sommer. Nach dem Roman von Hermann Hesse. Musik Ali N. Askin. Drittes Lebensalter Siddharthas.
Bleibe bei mir, Siddhartha, mein Freund. Der reiche und vornehme Siddhartha wird ein Ruderknecht. Der gelehrte Brahmane Siddhartha wird ein Fährmann.
Siddhartha blieb bei dem Fährmann und lernte das Boot bedienen. Und wenn nichts an der Fähre zu tun war, arbeitete er mit Vasudeva im Reisfeld, sammelte Holz, pflückte die Früchte der Pisangbäume. Er lernte ein Ruder zimmern und lernte das Boot ausbessern und Körbe flechten und war fröhlich über alles, was er lernte. Und die Tage und Monate liefen schnell hinweg. Freundlich lebte er neben Vasudeva und zuweilen tauschten sie Worte miteinander, wenige und lang bedachte Worte. Vasudeva war kein Freund der Worte. Selten gelang es Siddhartha, ihn zum Sprechen zu bewegen. Mehr aber, als Vasudeva ihn lehren konnte, lehrte ihn der Fluss. Von ihm lernte er unaufhörlich. Vor allem lernte er von ihm das Zuhören, das Lauschen mit stillem Herzen, mit wartender, geöffneter Seele, ohne Leidenschaft, ohne Wunsch, ohne Urteil, ohne Meinung.
Hast auch du vom Flusse jenes Geheime gelernt, dass es keine Zeit gibt?
Ja, Siddhartha. Es ist doch dieses, was du meinst, dass der Fluss überall zugleich ist, am Ursprung und an der Mündung, am Wasserfall, an der Fähre, an der Stromschnelle, im Meer, im Gebirge, überall zugleich. Und dass es für ihn nur Gegenwart gibt, nicht den Schatten Zukunft.
Dies ist es. Und als ich es gelernt hatte, da sah ich mein Leben an. Und es war auch ein Fluss. Und es war der Knabe Siddhartha vom Manne Siddhartha und vom Greis Siddhartha nur durch Schatten getrennt. Nicht durch Wirkliches. Es waren aus Siddharthas frühere Geburten keine Vergangenheit. Und sein Tod und seine Rückkehr zu Brahma keine Zukunft. Nichts war, nichts wird sein. Alles ist, alles hat Wesen und Gegenwart.
Tief hatte diese Erleuchtung Siddhartha beglückt.
Oh, ist denn nicht alles Leiden Zeit? Ist nicht alles sich quälen und sich fürchten Zeit? Ist nicht alles Schwere, alles Feindliche in der Welt weg und überwunden, sobald man die Zeit überwunden hat, sobald man die Zeit wegdenken kann?
Vasudeva aber lächelte ihn strahlend an und nickte Bestätigung. Schweigend nickte er, strich mit der Hand über Siddharthas Schulter, wandte sich zu seiner Arbeit zurück.
Nicht wahr, o Freund, der Fluss hat viele Stimmen, sehr viele Stimmen. Hat er nicht die Stimme eines Königs und eines Kriegers und eines Stieres und eines Nachtvogels und einer Gebärenden und eines Seufzenden und noch tausend andere Stimmen?
Es ist so. Alle Stimmen der Geschöpfe sind in seiner Stimme.
Und weißt du, welches Wort er spricht, wenn es dir gelingt, alle seine 10.000 Stimmen zugleich zu hören?
Oh ja.
Von Mal zu Mal ward Siddharthas Lächeln dem des Fährmanns ähnlicher, ward beinahe ebenso strahlend, beinahe ebenso von Glück durchglänzt, ebenso aus tausend kleinen Falten leuchtend, ebenso kindlich, ebenso greisenhaft.
Ihr zwei Männer, seid ihr Brüder?
Gewiss sind sie Brüder.
Oft saßen sie am Abend gemeinsam beim Ufer auf dem Baumstamm, schwiegen und hörten beide dem Wasser zu, welches für sie kein Wasser war, sondern die Stimme des Lebens, die Stimme des Seienden, des ewig Werdenden. Und es geschah zuweilen, dass beide beim Anhören des Flusses an dieselben Dinge dachten, an ein Gespräch von vorgestern, an einen ihrer Reisenden, dessen Gesicht und Schicksal sie beschäftigte, an den Tod, an ihre Kindheit. Und dass sie beide im selben Augenblick, wenn der Fluss ihnen etwas Gutes gesagt hatte, einander anblickten. Beide genau dasselbe denkend, beide beglückt über dieselbe Antwort auf dieselbe Frage. Es ging von der Fähre und von den beiden Fährleuten etwas aus, das manche von den Reisenden spürten. Es geschah zuweilen, dass ein Reisender, nachdem er in das Gesicht eines der Fährmänner geblickt hatte, sein Leben zu erzählen begann.
Wisst ihr, mein Leben ist nicht glücklich gewesen. Ich habe viel Böses und Schlimmes erfahren und ich finde keinen Rat noch Trost.
Es geschah zuweilen, dass einer sie um eine Gunst bat.
Ich habe einen Wunsch und eine Bitte. Lasst mich eine Nacht bei euch bleiben und in der Hütte schlafen. Ich möchte dem Fluss zuhören.
Es geschah auch, dass Neugierige kamen, welchen erzählt worden war, an dieser Fähre lebten zwei Weise oder Zauberer oder Heilige. Die Neugierigen stellten viele Fragen, aber sie bekamen keine Antworten. Und sie fanden weder Zauberer noch Weise. Sie fanden nur zwei alte, freundliche Männlein, welche stumm zu sein und etwas sonderbar und verblödet schienen. Und die Neugierigen lachten und unterhielten sich darüber, wie töricht und leichtgläubig doch das Volk solch leere Gerüchte verbreite.
Trauer und Leid.
Ihr Fährleute,
setzt uns über!
Fährleute,
setzt uns fair!
Wie zu einem Kriegszug oder zur Krönung eines Königs, von überall und allen Seiten her die Menschen strömen und sich gleich Ameisen in Scharen sammeln, so strömten die Mönche zum Fluss.
Wartet! So viele passen nicht auf das Boot!
Warum eilt ihr? Was treibt euch so an?
Setzt uns über, ihr Fährleute. Wir sind auf dem Weg zu dem Erhabenen.
Wir wollen zu Gotama.
Zum Erhabenen Buddha eilen wir und unsere Brüder. Es werden noch viele zu euch kommen. Seid bereit.
Der Erhabene steht vor seinem Menschentod. Wir wollen ihn noch einmal sehen.
Seine unsterbliche Seele wird uns verlassen.
Gotama ist todkrank. Er wird in die Erlösung eingehen.
Wie von einem Zauber gezogen, strömten die Mönche dahin, wo der große Buddha seinen Tod erwartete. Wo das ungeheure Geschehen und der große Vollendete eines Weltalters zur Herrlichkeit eingehen sollte.
Immer wieder muss ich an den sterbenden Weisen denken, diesen großen Lehrer, dessen Stimme Völker ermahnt und Hunderttausende erweckt hat, dessen Stimme auch ich einst vernommen, dessen heiliges Antlitz ich einst mit Ehrfurcht geschaut habe.
Freundlich gedachte Siddhartha des Buddha, sah seinen Weg der Vollendung vor Augen und erinnerte sich mit Lächeln der Worte, welche er einst als junger Mann an ihn, den Erhabenen, gerichtet hatte.
Stolze und altkluge Worte sind das gewesen. Deine Lehre, O Gotama, konnte ich nicht annehmen. Aber getrennt bin ich deshalb nicht von dir. Keine Lehre kann ein wahrhaft Suchender annehmen. Der aber, der gefunden hat, der kann jede Lehre gutheißen, jeden Weg, jedes Ziel. Ihn trennt nichts mehr von all den tausend anderen, welche im ewigen Leben, welche das Göttliche atmen.
An einem dieser Tage, da so viele zum sterbenden Buddha pilgerten, pilgerte zu ihm auch Kamala, einst die schönste der Kurtisanen. Längst hatte sie sich aus ihrem vorigen Leben zurückgezogen, hatte ihren Garten den Mönchen Gotamas geschenkt, hatte ihre Zuflucht zur Lehre genommen, gehörte zu den Freundinnen und Wohltäterinnen der Pilgernden. Zusammen mit dem Knaben Siddhartha, ihrem Sohne, hatte sie auf die Nachricht vom nahen Tode Gotamas hin sich auf den Weg gemacht, in einfachem Kleide, zu Fuß. Mit ihrem Söhnlein war sie am Flusse unterwegs.
Ich bin müde.
Wir legen uns bald hin.
Ich will nach Hause.
Wir sind bald da.
Ich will was zu essen. Ich hab Hunger.
Gleich gibt es was.
Ich will nicht weiter.
Bitte, mein kleiner Siddhartha, ein bisschen noch.
Warum muss ich da hin? Ich will den Mann nicht sehen.
Siddhartha, mein Junge, das ist ein heiliger Mann. Er liegt im Sterben.
Soll er doch. Was geht mich das an? Ich hab Hunger und ich will eine Rast.
Gut. Ruhen wir uns hier ein wenig aus.
Die Banane. Ich will eine Banane. Ah! Oh nein. Mutter! Da ist sie! Eine schwarze Schlange!
Schnell, Kind. Schnell. Wir müssen sehen, dass wir Hilfe bekommen.
Hilfe! Zur Hilfe!
Was ist?
Eine schwarze Schlange hat meine Mutter gebissen.
Schnell! Hilf mir, deine Mutter in mein Boot tragen. Zitat, wasch ihr die Wunde aus, Freund. Sie ist schon ohnmächtig.
Die Wunde ist schon schwarz.
Ihr Leib spielt an. Das Gift.
Gib ihr den Heiltrank.
Ja, aber ob es noch nützt.
Wo bin ich? Siddhartha, mein Freund.
Ich bin es.
Was ist? Die Schlange. Wo ist der Junge?
Er ist bei
Mutter.
Dir.
Mutter.
Sei ohne Sorge.
Du bist alt geworden, Lieber. Grau bist du geworden. Aber du gleichst dem jungen Samana, der einst ohne Kleider mit staubigen Füßen zu mir in den Garten kam. Du gleichst ihm viel mehr, als du ihm damals glichest, da du mich und Kamaswami verlassen hast. In den Augen gleichst du ihm, Siddhartha. Ach, auch ich bin alt geworden. Alt. Kanntest du mich denn noch?
Sogleich kannte ich dich, Kamala. Liebe.
Kanntest du auch ihn? Er ist dein Sohn.
Ihre Augen wurden irr und fielen zu. Siddhartha nahm den Jungen auf seine Knie, ließ ihn weinen, streichelte sein Haar und beim Anblick des Kindergesichtes fiel ein brahmanisches Gebet ihm ein, das er einst gelernt hatte, als er selbst ein kleiner Knabe war. Aus der Vergangenheit und Kindheit her kamen ihm die Worte geflossen. Und unter seinem Singsang wurde der Knabe ruhig, schluchzte noch hin und wieder auf und schlief ein. Siddhartha legte ihn auf Vasudevas Lager. Vasudeva stand am Herd und kochte Reis. Siddhartha warf ihm einen Blick zu, den er lächelnd erwiderte.
Sie wird sterben.
Vasudeva nickte. Über sein freundliches Gesicht lief der Feuerschein vom Herd. Nochmals erwachte Kamala zum Bewusstsein. Schmerz verzog ihr Gesicht. Siddharthas Auge las das Leiden auf ihrem Munde, auf ihren erblassten Wangen. Stille las er es. Aufmerksam, wartend, in ihr Leiden versenkt. Kamala fühlte es. Ihr Blick suchte sein Auge.
Nun sehe ich, dass auch deine Augen sich verändert haben. Ganz anders sind sie geworden. Woran doch erkenne ich noch, dass du Siddhartha bist. Du bist es und bist es nicht. Du hast es erreicht. Du hast Friede gefunden. Ich sehe es. Auch ich werde Friede finden.
Du hast ihn gefunden.
Kamala blickte ihm unverwandt in die Augen. Sie dachte daran, dass sie zu Gotama hatte pilgern wollen, um das Gesicht eines Vollendeten zu sehen, um seinen Frieden zu atmen. Und dass sie statt seiner nun ihn gefunden hatte. Und dass es gut war. Ebenso gut, als wenn sie jenen gesehen hätte. Sie wollte es ihm sagen, aber die Zunge gehorchte ihrem Willen nicht mehr. Schweigend sah sie ihn an und er sah in ihren Augen das Leben erlöschen. Als der letzte Schmerz ihr Auge erfüllte und brach, als der letzte Schauder über ihre Glieder lief, schloss sein Finger ihre Lider. Lange saß er und blickte auf ihr entschlafenes Gesicht. Lange betrachtete er ihren Mund, ihren alten, müden Mund mit den schmal gewordenen Lippen und erinnerte sich, dass er einst, im Frühling seiner Jahre, diesen Mund einer frisch aufgebrochenen Feige verglichen hatte. Lange saß er, las in dem bleichen Gesicht, in den müden Falten, fühlte sich mit dem Anblick, sah sein eigenes Gesicht ebenso liegen, ebenso weiß, ebenso erloschen und sah zugleich sein Gesicht und das ihre jung, mit den roten Lippen, mit dem brennenden Auge und das Gefühl der Gegenwart und Gleichzeitigkeit durchdrang ihn völlig, das Gefühl der Ewigkeit. Tief empfand er, tiefer als jemals, in dieser Stunde die Unzerstörbarkeit jedes Lebens, die Ewigkeit jedes Augenblicks.
Ich habe Reis für dich bereitet, Siddhartha.
Doch aß Siddhartha nicht. Im Stall, wo ihre Ziege stand, machten sich die beiden Alten eine Streu zurecht und Vasudeva legte sich schlafen. Siddhartha aber ging hinaus und saß die Nacht vor der Hütte, dem Flusse lauschend, von Vergangenheit umspült, von allen Zeiten seines Lebens zugleich berührt und umfangen. Zuweilen aber erhob er sich, trat an die Hüttentür und lauschte, ob der Knabe schlafe.
Du hast nicht geschlafen.
Nein, Vasudeva. Ich saß hier, ich hörte dem Flusse zu. Viel hat er mir gesagt. Tief hat er mich mit dem heilsamen Gedanken erfüllt, mit dem Gedanken der Einheit.
Du hast Leid erfahren, Siddhartha. Doch ich sehe, es ist keine Traurigkeit in dein Herz gekommen.
Nein, lieber, wie sollte ich denn traurig sein? Ich, der ich reich und glücklich war, bin jetzt noch reicher und glücklicher geworden. Mein Sohn ist mir geschenkt worden.
Willkommen sei dein Sohn auch mir. Nun aber, Siddhartha, lass uns an die Arbeit gehen. Viel ist zu tun. Auf demselben Lager ist Kamala gestorben, auf welchem einst mein Weib gestorben ist. Auf demselben Hügel auch wollen wir Kamalas Scheiterhaufen bauen, auf welchem ich einst meines Weibes Scheiterhaufen gebaut habe.
Bleich saß der Knabe tagelang am Hügel der Toten, mochte nicht essen, verschloss seinen Blick, verschloss sein Herz, wehrte und sträubte sich gegen das Schicksal. Siddhartha schonte ihn und ließ ihn gewähren. Er ehrte seine Trauer.
Siddhartha, mein Sohn, wisse, ich bin dein Vater, so wie Kamala deine Mutter war. Und so werde ich dir Vater sein. Sei mir in dieser Hütte, der Hütte meines Freundes Vasudeva, des Fährmanns, willkommen.
Siddhartha tat manche Arbeit für ihn, suchte stets den besten Bissen für ihn aus. Langsam hoffte er, ihn zu gewinnen, durch freundliche Geduld.
Du musst verstehen, Freund. Dein Sohn kennt dich nicht. Er kann dich nicht lieben wie einen Vater.
Ja, ich verstehe. Und ich verstehe langsam auch, dass dieser 11-jährige Junge ein Mutterkind ist. Er ist an Reichtum gewöhnt. Gewöhnt an feine Speisen. An ein weiches Bett gewöhnt. Gewöhnt, Dienern zu befehlen. Er trauert und ist verwöhnt. Er kann sich nicht plötzlich und gutwillig in der Fremde und Armut zufrieden geben.
Aber er zwang den Jungen nicht.
Reich und glücklich hast du dich genannt, Siddhartha, als der Knabe zu dir gekommen ist. Und nun? Die Zeit fließt dahin, aber der Knabe bleibt fremd und finster. Er hat ein stolzes und trotziges Herz. Keine Arbeit will er tun. Er erweist uns keine Ehrfurcht. Und er hat von meinen Bäumen die Früchte gestohlen.
Ja, Freund, ich begreife. Nicht Glück und Friede sind zu mir gekommen, sondern Leid und Sorge. Aber ich liebe ihn. Und lieber sind mir Leid und Sorge der Liebe als Glück und Freude ohne den Knaben.
Seit der junge Siddhartha in der Hütte war, hatten die Alten sich die Arbeit geteilt. Vasudeva hatte das Amt des Fährmanns wieder allein übernommen und Siddhartha, um bei seinem Sohne zu sein, die Arbeit in Hütte und Feld. Lange Zeit, lange Monate wartete Siddhartha darauf, dass sein Sohn ihn verstehe, dass er seine Liebe annehme, dass er sie vielleicht erwidere. Lange Monate wartete Vasudeva, zusehend.
Ich will das nicht!
Ach, Siddhartha, Junge, die zweite Schüssel nun auch. Woraus sollen wir denn den Reis essen?
Na und? Mir doch egal.
Eines Tages, als der Junge seinen Vater wieder sehr mit Trotz und Launen gequält und ihm beide Reisschüsseln zerbrochen hatte, nahm Vasudeva seinen Freund am Abend beiseite.
Entschuldige, ich sehe, dass du dich quälst. Ich sehe, dass du Kummer hast. Dein Sohn, Liebe, macht dir Sorge. Und auch mir macht dir Sorge. An ein anderes Leben, an ein anderes Nest ist der junge Vogel gewöhnt. Nicht wie du ist er dem Reichtum und der Stadt entlaufen aus Ekel und Überdruss. Er hat wider seinen Willen dies alles dahinten lassen müssen. Ich fragte den Fluss, oh Freund, viele Male habe ich ihn gefragt. Der Fluss aber lacht. Er lacht mich aus. Mich und dich lacht er aus und schüttelt sich über unsere Torheit. Wasser will zu Wasser, Jugend will zu Jugend. Dein Sohn ist nicht an dem Ort, wo er gedeihen kann. Frage auch du den Fluss. Höre auch du auf ihn.
Kann ich mich denn von ihm trennen? Lass mir noch Zeit, Liebe. Sieh, ich kämpfe um ihn. Ich werbe um sein Herz. Mit Liebe und mit freundlicher Geduld will ich es fangen. Auch zu ihm soll einst der Fluss reden. Auch er ist berufen.
Oh ja, auch er ist berufen. Auch er ist vom ewigen Leben. Aber wissen wir denn, du und ich, wozu er berufen ist? Zu welchem Wege, zu welchen Taten, zu welchen Leiden? Nicht klein wird sein Leiden sein. Stolz und hart ist ja sein Herz. Viel müssen solche leiden, viel irren, viel Unrecht tun, sich viel Sünde aufladen. Sage mir, mein Liebe, du erziehst deinen Sohn nicht, du zwingst ihn nicht, schlägst ihn nicht, strafst ihn nicht.
Nein, Vasudeva, das tue ich alles nicht.
Ich wusste es. Du zwingst ihn nicht, schlägst ihn nicht, befiehlst ihm nicht, weil du weißt, dass weich stärker ist als hart, Wasser stärker als Fels, Liebe stärker als Gewalt. Sehr gut, ich lobe dich. Aber ist es nicht ein Irrtum von dir zu meinen, dass du ihn nicht zwingst, nicht strafst? Bindest du ihn nicht in Bande mit deiner Liebe? Beschämst du ihn nicht täglich und machst es ihm noch schwerer mit deiner Güte und Geduld? Zwingst du ihn nicht, den hochmütigen und verwöhnten Knaben in einer Hütte bei zwei alten Bananenessern zu leben, welchen schon Reis ein Leckerbissen ist, deren Gedanken nicht seine sein können, deren Herz alt und still ist und anderen Gang hat als das seine? Ist er mit alledem nicht gezwungen, nicht gestraft?
Was meinst du, soll ich tun?
Bring ihn zur Stadt. Bringe ihn in sein Mutterhaus. Es werden noch Diener dort sein. Den gib ihn. Und wenn keine mehr da sind, so bringe ihn einem Lehrer, nicht der Lehre wegen, aber dass er zu anderen Knaben komme und zu Mädchen und in die Welt, welche die seine ist. Hast du daran nie gedacht?
Du siehst in mein Herz. Oft habe ich daran gedacht. Aber sieh, wie soll ich ihn, der ohnehin kein sanftes Herz hat, in diese Welt geben? Wird er nicht üppig werden? Wird er nicht sich an Lust und Macht verlieren? Wird er nicht alle Irrtümer seines Vaters wiederholen? Wird er nicht vielleicht ganz und gar in Sansara verloren gehen?
Frage den Fluss darüber, Freund. Höre ihn darüber lachen. Glaubst du denn wirklich, dass du deine Torheiten begangen habest, um sie dem Sohn zu ersparen? Und kannst du denn deinen Sohn vor Sansada schützen? Wie denn? Durch Lehre, durch Gebet, durch Ermahnung? Lieber, hast du jene Geschichte denn ganz vergessen, jene lehrreiche Geschichte vom Brahmanensohn Siddhartha, die du mir einst hier an dieser Stelle erzählt hast? Wer hat den Samana Siddhartha vor Sansara bewahrt, vor Sünde, vor Habsucht, vor Torheit? Hat seines Vaters Frömmigkeit, seiner Lehre Ermahnung, hat sein eigenes Wissen, sein eigenes Suchen ihn bewahren können? Welcher Vater, welcher Lehrer hat ihn davor schützen können, selbst das Leben zu leben, selbst sich mit dem Leben zu beschmutzen, selbst Schuld auf sich zu laden, selbst den bitteren Trank zu trinken, selber seinen Weg zu finden? Glaubst du denn, Liebe, dieser Weg bleibe irgendjemanden vielleicht erspart, vielleicht deinem Söhnchen, weil du es liebst, weil du ihm gern Leid und Schmerz und Enttäuschung ersparen möchtest? Aber auch wenn du 10-mal für ihn stürbest, würdest du ihm nicht den kleinsten Teil seines Schicksals damit abnehmen können?
Lange fand Siddhartha keinen Schlaf. Vasudeva hatte ihm nichts gesagt, das er nicht selbst schon gedacht und gewusst hätte. Aber es war ein Wissen, das er nicht tun konnte. Stärker als das Wissen war seine Liebe zu dem Knaben, stärker seine Zärtlichkeit, seine Angst, ihn zu verlieren. Hatte er denn jemals an irgendetwas so sehr sein Herz verloren? Hatte er je irgendeinen Menschen so geliebt, so blind, so leidend, so erfolglos und doch so glücklich? Er konnte den Sohn nicht hergeben. Er ließ sich von dem Knaben befehlen, er ließ sich von ihm missachten. Er schwieg und wartete, begann täglich den stummen Kampf der Freundlichkeit, den lautlosen Krieg der Geduld. Auch Vasudeva schwieg und wartete, freundlich, wissend, langmütig. In der Geduld waren sie beide Meister. Einst, als des Knaben Gesicht ihn sehr an Kamala erinnerte, musste er plötzlich an etwas denken, das Kamala in den Tagen der Jugend einmal zu ihm gesagt hatte.
Siddhartha, lieber, du bist der beste Liebende, den ich gesehen habe. Du bist stärker als andere, biegsamer, williger. Gut hast du meine Kunst gelernt, Siddhartha. Einst, wenn ich älter bin, will ich von dir ein Kind haben. Und dennoch, lieber, bist du ein Samana geblieben. Dennoch liebst du mich nicht. Du liebst keinen Menschen. Ist es nicht so?
Du hast recht. Denn ich bin ein Stern. Die Kindermenschen aber gleichen fallendem Laub, wenn sie leben.
Aber er hatte in ihrem Wort auch einen Vorwurf gespürt. In der Tat hatte er niemals sich an einen anderen Menschen ganz verlieren und hingeben können. Sich selbst vergessen. Torheiten der Liebe eines anderen wegen begehen. Nie hatte er das gekonnt, und dies war, wie ihm damals schien, der große Unterschied gewesen, der ihn von den Kindermenschen trennte. Nun aber, seit sein Sohn da war, nun war auch er, Siddhartha, vollends ein Kindermensch geworden. Eines Menschen wegen leidend, einen Menschen liebend, an eine Liebe verloren, einer Liebe wegen ein Tor geworden. Nun fühlte auch er, spät, einmal im Leben diese stärkste und seltsamste Leidenschaft, litt an ihr, litt kläglich und war doch beseligt, war doch um etwas erneuert, um etwas reicher. Wohl spürte er, dass diese Liebe, diese blinde Liebe zu seinem Sohn, eine Leidenschaft war, etwas sehr Menschliches, dass sie Sansara sei, eine trübe Quelle, ein dunkles Wasser. Dennoch, so fühlte er gleichzeitig, war sie nicht wertlos, war sie notwendig, kam aus seinem eigenen Wesen. Auch diese Lust wollte gebüßt, auch diese Schmerzen wollten gekostet sein, auch diese Torheiten begangen.
Nichts, nichts hat er. Nichts, was mir Freude macht. Nichts, was ich fürchten müsste. Nichts. Oh ja, er ist ein guter Mann. Er ist ein gütiger Mann, ein sanfter Mann. Ja, vielleicht ein sehr frommer Mann. Natürlich. Ein Heiliger vielleicht. Und Er ist langweilig. Diese Hütte ist ein elendes Loch. Und er ist ein alter, listiger Schleicher. Immer ist er gut zu mir. Ich kann machen, was ich will. Er ist freundlich, gütig. Wenn er nur einmal so wäre wie andere Väter. Wenn er nur einmal schlagen würde, dann könnte ich ihn vielleicht achten.
Es kam ein Tag, an welchem des jungen Siddhartha Sinn zum Ausbruch kam und sich offen gegen seinen Vater wandte. Der hatte ihm einen Auftrag erteilt. Er hatte ihn Reisig sammeln geheißen.
Hol du selber dein Reisig! Ich bin nicht dein Knecht! Ich weiß ja, dass du mich nicht schlägst. Du wagst es ja nicht. Ich weiß ja, dass du mich mit deiner Frömmigkeit und deiner Nachsicht beständig bestrafen und klein machen willst. Du willst, dass ich werden soll wie du. Auch so fromm, auch so sanft, auch so weise. Ich aber, höre, ich will dir zuleide lieber ein Straßenräuber und Mörder werden und zur Hölle fahren, als so zu werden wie du. Ich hasse dich. Du bist nicht mein Vater. Und wenn du 10-mal meiner Mutter Bula gewesen bist.
Am anderen Morgen aber war er verschwunden. Verschwunden war auch ein kleiner, aus zweifarbigem Bast geflochtener Korb, in welchem die Fährleute jene Kupfer- und Silbermünzen aufbewahrten, welche sie als Fährlohn erhielten. Verschwunden war auch das Boot. Siddhartha sah es am jenseitigen Ufer liegen. Der Knabe war entlaufen.
Ich muss ihm folgen. Ein Kind kann nicht allein durch den Wald gehen. Er wird umkommen. Wir müssen ein Floß bauen, Vasudeva, um übers Wasser zu kommen.
Wir werden ein Floß bauen, um unser Boot wiederzuholen, das der Junge entführt hat. Ihn aber solltest du laufen lassen, Freund. Er ist kein Kind mehr. Er weiß sich zu helfen. Er sucht den Weg nach der Stadt und er hat recht. Vergiss das nicht. Er tut das, was du selbst zu tun versäumt hast. Er sorgt für sich. Er geht seine Bahn. Ach, Siddhartha, ich sehe dich leiden, aber du leidest Schmerzen, über die man lachen möchte, über die du selbst bald lachen wirst.
Warum hast du das Beil mitgenommen?
Es könnte sein, dass das Ruder unseres Bootes verloren gegangen ist.
Er will mich schonen. Das ist nicht die Wahrheit. Vasudeva denkt, der Knabe hat das Ruder weggeworfen. Oder zerbrochen, um sich zu rächen und um uns an der Verfolgung zu hindern.
Und wirklich war kein Ruder mehr im Boote. Vasudeva wies auf den Boden des Bootes und sah den Freund mit Lächeln an.
Ich weiß, was er meint. Siehst du nicht, was dein Sohn dir sagen will? Siehst du nicht, dass er nicht verfolgt sein will?
Der Fährmann machte sich daran, ein neues Ruder zu zimmern. Siddhartha aber nahm Abschied, um nach dem Entflohenen zu suchen. Vasudeva hinderte ihn nicht. Als Siddhartha schon lange im Walde unterwegs war, kam ihm der Gedanke, dass sein Suchen nutzlos sei. Entweder, so dachte er, war der Knabe längst voraus und schon in der Stadt angelangt, oder, wenn er noch unterwegs sein sollte, würde er vor ihm, dem Verfolgenden, sich verborgen halten. Da er weiterdachte, fand er auch, dass er selbst nicht in Sorge um seinen Sohn war, dass er im Innersten wusste, er sei weder umgekommen, noch drohe ihm im Walde Gefahr. Dennoch lief er ohne Rast, nicht mehr um ihn zu retten, nur aus Verlangen, nur um ihn vielleicht nochmals zu sehen. Und er lief bis vor die Stadt. Als er nahe bei der Stadt auf die breite Straße gelangte, blieb er stehen. Am Eingang des schönen Lustgartens, der einst Kamala gehört hatte, wo er sie einst in der Sänfte zum ersten Mal gesehen hatte. Das Damalige stand in seiner Seele auf.
Sag mir, was ist das für ein Hain? Und wie heißt die Frau, die in ihn hineingetragen wurde?
Dies ist der Hain der Kamala, Fremdling, der berühmten Kurtisane. Sie besitzt außer dem Hain auch noch ein Haus in der Stadt.
Lange stand Siddhartha und blickte durch das offene Tor in den Garten. Mönche in gelben Kutten sah er unter den schönen Bäumen gehen. Lange stand er, nachdenkend, Bilder sehend, der Geschichte seines Lebens lauschend.
Ich kann auch dichten. Willst du mir für ein Gedicht einen Kuss geben?
Das will ich tun, wenn ein Gedicht mir gefällt. Wie heißt es denn?
In ihren schattigen Hain trat die schöne Kamala. An Heines Eingang stand der braune Samana. Tief, da er die Lotusblüte erblickte, beugte sich jener. Lächelnd dankte Kamala. Lieblicher, dachte der Jüngling, als Göttern zu opfern, lieblicher ist es, zu opfern der schönen Kamala.
Schön sind deine Verse, brauner Samana. Und wahrlich, ich verliere nichts, wenn ich dir einen Kuss versicke.
Man hat mir gesagt, dass du ein Brahmane bist, ein Gelehrter, dass du aber Dienste bei einem Kaufmann suchst. Bist du denn in Not geraten, Brahmane, dass du Dienste suchst?
Steige aus!
Hätte ich doch Ruhe, wäre ich doch tot. Gib mir doch einen Blitz und erschlage mich. Gib mir doch einen Tiger und würde mich fressen. Gebe es doch einen Wein, ein Gift, das mir Betäubung brächte. Vergessen im Schlaf und keiner wachen mehr.
Bring ihn zur Stadt, bring ihn in sein Mutterhaus. Es werden noch Diener dort sein. Denen gib ihn. Und wenn keine mehr da sind, so bringe ihn einem Lehrer. Nicht der Lehre wegen, aber dass er zu anderen Knaben komme und zu Mädchen und in die Welt, welche die seine ist. Hast du daran nie gedacht?
Nachdem er lange beim Tor des Gartens gestanden war, sah Siddhartha ein, dass das Verlangen töricht war, das ihn bis zu dieser Stätte getrieben hatte, dass er seinem Sohne nicht helfen konnte, dass er sich nicht an ihn hängen durfte. Tief fühlte er die Liebe zu dem Entflohenen im Herzen, wie eine Wunde, und fühlte zugleich, dass ihm die Wunde nicht gegeben war, um in ihr zu wühlen, dass sie zur Blüte werden und strahlen müsse. Dass die Wunde zu dieser Stunde noch nicht blühte, noch nicht strahlte, machte ihn traurig. An der Stelle des Wunschzieles, das ihn hierher und dem entflohenen Sohne nachgezogen hatte, stand nun Leere. Traurig setzte er sich nieder, fühlte etwas in seinem Herzen sterben, empfand Leere, sah keine Freude mehr, kein Ziel. Er saß versunken und wartete. Dies hatte er am Flusse gelernt, dies eine. Warten, Geduld haben, lauschen. Und er saß und lauschte. Im Staub der Straße lauschte seinem Herzen, wie es müd und traurig ging, wartete auf eine Stimme. Manche Stunde kauerte er lauschend, sah keine Bilder mehr, sank in die Leere, ließ sich sinken, ohne einen Weg zu sehen.
Sieh, er sitzt da nun schon seit vielen Stunden, der alte Mann mit seinen staubigen grauen Haaren.
Wer mag er sein?
Ich habe ihm vorhin 2 Pisangfrüchte hingelegt. Aber er hat mich und die Früchte nicht gesehen.
Siddhartha, Freund.
Als Siddhartha nun zum Fährmann, der ihm nachgegangen war, aufblickte und in Vasudevas freundliches Gesicht schaute, in die kleinen, wie mit lauter Lächeln ausgefüllten Falten, in die heiteren Augen, da lächelte auch er. Er sah nun die Pisangfrüchte vor sich liegen, hob sie auf, gab eine dem Fährmann, aß selbst die andere. Darauf ging er schweigend mit Vasudeva in den Wald zurück, kehrte zur Fähre heim. Keiner sprach von dem, was heute geschehen war. Keiner nannte den Namen des Knaben. Keiner sprach von seiner Flucht. Keiner sprach von der Wunde. In der Hütte legte sich Siddhartha auf sein Lager. Und da nach einer Weile Vasudeva zu ihm trat, um ihm eine Schale Kokosmilch anzubieten, fand er ihn schon schlafend.
Tod und Verklärung.
Lange noch brannte die Wunde. Manchen Reisenden musste Siddhartha über den Fluss setzen, der einen Sohn oder eine Tochter bei sich hatte, und keinen von ihnen sah er, ohne dass er ihn beneidete.
So viele. So viel Tausende besitzen dies holdeste Glück. Warum ich nicht? Auch böse Menschen, auch Diebe und Räuber haben Kinder und lieben sie und werden von ihnen geliebt. Nur ich nicht.
Anders sah er jetzt die Menschen an als früher. Weniger klug, weniger stolz, dafür wärmer, dafür neugieriger, beteiligter. Wenn er Reisende der gewöhnlichen Art übersetzte, Kindermenschen, Geschäftsleute, Krieger, Weibervolk, so erschienen diese Leute ihm nicht fremd wie einst. Er verstand sie. Er verstand und teilte ihr nicht von Gedanken und Einsichten, sondern einzig von Trieben und Wünschen geleitetes Leben. Er fühlte sich wie sie, obwohl er nahe der Vollendung war und an seiner letzten Wunde trug, schien ihm doch, diese Kindermenschen seien seine Brüder. Ihre Eitelkeiten, Begehrlichkeiten und Lächerlichkeiten verloren das Lächerliche für ihn, wurden begreiflich, wurden liebenswert, wurden ihm sogar verehrungswürdig. Die blinde Liebe einer Mutter zu ihrem Kind, den dummen, blinden Stolz eines eingebildeten Vaters auf sein einziges Söhnlein, das blinde, wilde Streben nach Schmuck und nach bewundernden Männeraugen bei einem jungen, eitlen Weibe, alle diese Triebe, alle diese Kindereien, alle diese einfachen, törichten, aber ungeheuer starken, stark lebenden, stark sich durchsetzenden Triebe und Begehrlichkeiten waren für Siddhartha jetzt keine Kindereien mehr. Er sah um ihretwillen die Menschen leben, sah sie um ihretwillen Unendliches leisten, Reisen tun, Kriege führen, Unendliches leiden, Unendliches ertragen. Und er konnte sie dafür lieben. Er sah das Leben, das Lebendige, das Unzerstörbare, das Brahman in jeder ihrer Leidenschaften, jeder ihrer Taten. Liebenswert und bewundernswert waren diese Menschen in ihrer blinden Treue, ihrer blinden Stärke und Zähigkeit.
Nichts fehlt ihnen. Nichts hat der Wissende und Denker vor ihnen voraus, als eine einzige Kleinigkeit, eine einzige, winzige kleine Sache, das Bewusstsein, den bewussten Gedanken der Einheit alles Lebens.
Und Siddhartha zweifelte sogar zu mancher Stunde, ob dies Wissen, dieser Gedanke so sehr hoch zu werten, ob nicht auch er vielleicht eine Kinderei der Denkmenschen, der Denkkindermenschen sein möchte. In allem anderen waren die Weltmenschen dem Weisen ebenbürtig, waren ihm oft weit überlegen, wie ja auch Tiere in ihrem zähen, unbeirrten Tun des Notwendigen in manchen Augenblicken den Menschen überlegen scheinen können. Langsam blühte, langsam reifte in Siddhartha die Erkenntnis, das Wissen darum, was eigentlich Weisheit sei, was seines langen Suchens Ziel sei.
Es ist nichts als eine Bereitschaft der Seele, eine Fähigkeit, eine geheime Kunst, jeden Augenblick mitten im Leben den Gedanken der Einheit denken, die Einheit fühlen und einatmen zu können.
Langsam blühte dies in ihm auf, strahlte ihm aus Vasudevas altem Kindergesicht wieder.
Harmonie. Wissen um die ewige Vollkommenheit der Welt. Lächeln. Einheit.
Die Wunde aber brannte noch. Sehnlich und bitter gedachte Siddhartha seines Sohnes, pflegte seine Liebe und Zärtlichkeit im Herzen, ließ den Schmerz an sich fressen, beging alle Torheiten der Liebe. Nicht von selbst erlosch diese Flamme. Und eines Tages, als die Wunde heftig brannte, fuhr Siddhartha über den Fluss, gejagt von Sehnsucht, stieg aus und war willens, nach der Stadt zu gehen und seinen Sohn zu suchen.
Er lacht. Der Fluss lacht ja.
Siddhartha blieb stehen. Er beugte sich übers Wasser, um noch besser zu hören. Und im stillziehenden Wasser sah er sein Gesicht gespiegelt. Und in diesem gespiegelten Gesicht war etwas, das ihn erinnerte, etwas Vergessenes. Und da er sich besann, fand er es. Dies Gesicht glich einem anderen, das er einst gekannt und geliebt und auch gefürchtet hatte.
Das ist das Gesicht meines Vaters.
Und er erinnerte sich, wie er vor Zeiten, ein Jüngling, seinen Vater gezwungen hatte, ihn zu den Büßern gehen zu lassen. Wie er Abschied von ihm genommen hatte, wie er gegangen und nie mehr wiedergekommen war. Hatte nicht auch sein Vater um ihn dasselbe Leid gelitten, wie er es nun um seinen Sohn litt? War nicht sein Vater längst gestorben, allein, ohne seinen Sohn wiedergesehen zu haben? Musste er selbst nicht dieselbe Schicksal erwarten? War es nicht eine Komödie, eine seltsame und dumme Sache, diese Wiederholung, dieses Laufen in einem verhängnisvollen Kreise?
Es ist so. Es kommt alles wieder, was nicht bis zu Ende gelitten und gelöst ist. Es werden immer wieder dieselben Leiden gelitten.
Er stieg wieder in das Boot und fuhr zu der Hütte zurück, seines Vaters gedenkend, seines Sohnes gedenkend, vom Flusse verlacht, mit sich selbst im Streit, geneigt zur Verzweiflung und nicht minder geneigt über sich und die ganze Welt laut mitzulachen. Ach, noch blühte die Wunde nicht, noch wehrte sein Herz sich wieder das Schicksal, noch strahlte nicht Heiterkeit und Sieg aus seinem Leide, doch fühlte er Hoffnung. Und da er zur Hütte zurückgekehrt war, spürte er ein unbesiegbares Verlangen, sich vor Vasudeva zu öffnen, ihm alles zu zeigen, ihm, dem Meister des Zuhörens, alles zu sagen.
Damals, Vasudeva, als ich schon lange im Walde unterwegs war und nach meinem Sohn suchte, kam mir der Gedanke, dass mein Suchen nutzlos sei. Entweder, so sagte ich mir, war der Knabe längst voraus und schon in der Stadt angelangt, oder wenn er noch unterwegs sein sollte, würde er sich vor mir verborgen halten. Ich merkte auch, dass nicht ich selbst in Sorge war um meinen Sohn, dass ich im Innersten genau wusste, dass er nicht umgekommen war. Dennoch lief ich ohne Rast, nicht mehr um ihn zu retten, nur aus Verlangen, nur um ihn vielleicht nochmals zu sehen. Und ich lief bis vor die Stadt.
Vasudeva saß in der Hütte und flocht an einem Korbe. Er fuhr nicht mehr mit dem Fährboot. Seine Augen begannen schwach zu werden. Und nicht nur seine Augen, auch seine Arme und Hände. Unverändert und blühend war nur die Freude und das heitere Wohlwollen seines Gesichtes.
So viel Tausende besitzen dies. Holdeste Glück. Warum ich nicht? Auch böse Menschen. Auch Diebe und Räuber haben Kinder und lieben sie und werden von ihnen geliebt. Nur ich nicht.
Während er sprach, lange sprach, während Vasudeva mit stillem Gesicht lauschte, empfand Siddhartha dies Zuhören Vasudevas stärker, als er es jemals gefühlt hatte. Er spürte, wie seine Schmerzen, seine Beängstigungen hinüberflossen, wie seine heimliche Hoffnung hinüberfloss, ihm von drüben wieder entgegenkam. Er fühlte mehr und mehr, dass dies nicht mehr Vasudeva, nicht mehr ein Mensch war, der ihm zuhörte, dass dieser regungslos Lauschende seine Beichte in sich einsog wie ein Baum den Regen, dass dieser Regungslose der Fluss selbst, dass er Gott selbst, dass er das Ewige selbst war. Und während Siddhartha aufhörte, an sich und an seine Wunde zu denken, nahm diese Erkenntnis vom veränderten Wesen des Vasudeva von ihm Besitz. Und je mehr er es empfand und darein eindrang, desto weniger wunderlich wurde es. Desto mehr sah er ein, dass alles in Ordnung und natürlich war. Dass Vasudeva schon lange, beinahe schon immer so gewesen sei, dass nur er selbst es nicht ganz erkannt hatte. Ja, dass er selbst von jenem kaum noch verschieden sei. Er empfand, dass er den alten Vasudeva nun so sehe, wie das Volk die Götter sieht. Und dass dies nicht von Dauer sein könne. Er begann, im Herzen von Vasudeva Abschied zu nehmen.
Du hast ihn lachen hören. Aber du hast nicht alles gehört. Lass uns lauschen. Du wirst mehr hören. Hörst du? Höre besser.
Siddhartha bemühte sich, besser zu hören. Das Bild des Vaters, sein eigenes Bild, das Bild des Sohnes flossen ineinander. Auch Kamalas Bild erschien und zerfloss und das Bild Govindas und andere Bilder. Und flossen ineinander über, wurden alle zum Fluss, strebten alle als Fluss dem Ziel zu, sehnlich, begehrend, leidend. Und des Flusses Stimme klang voll Sehnsucht, voll von brennendem Weh, voll von unstillbarem Verlangen. Zum Ziele strebte der Fluss. Siddhartha sah ihn eilen, den Fluss, der aus ihm und den Seinen und aus allen Menschen bestand, die er je gesehen hatte. Alle, die Wellen und Wasser eilten, leidend, zielen zu, vielen Zielen, dem Wasserfall, dem See, der Stromschnelle, dem Meer. Und alle Ziele wurden erreicht. Und jedem folgte ein neues. Und aus dem Wasser ward Dampf und stieg in den Himmel, ward Regen und stürzte aus dem Himmel herab. Ward Quelle, ward Bach, ward Fluss, strebte aufs Neue, floss aufs Neue. Aber die sehnliche Stimme hatte sich verändert. Noch tönte sie, leidvoll, suchend. Aber andere Stimmen gesellten sich zu ihr. Stimmen der Freude und des Leides, gute und böse Stimmen, lachende und trauernde, 100 Stimmen, 1000 Stimmen.
Du bist nun ganz ins Zuhören vertieft, ganz leer, ganz einsaugend. Du fühlst, dass du nun das Lauschen zu Ende gelernt hast. Oft schon hast du all dies gehört, diese vielen Stimmen im Fluss. Bald schon kannst du die vielen Stimmen nicht mehr unterscheiden. Nicht frohe von weinenden, nicht kindliche von männlichen. Sie gehören alle zusammen. Klage der Sehnsucht und Lachen des Wissenden. Schrei des Zorns und Stöhnen der Sterbenden. Alles ist ineinander verwoben und verknüpft, tausendfach verschlungen. Und alles zusammen, alle Stimmen, alle Ziele, alle Sehen, alle Leiden, alle Lust, alles Gute und Böse, alles zusammen ist die Welt. Alles zusammen ist der Fluss des Geschehens, ist die Musik des Lebens. Und wenn du aufmerksam diesem Fluss, diesem tausendstimmigen Lieder lauschst, wenn du nicht auf das Leid noch auf das Lachen hörst, wenn du deine Seele nicht an irgendeine Stimme bindest und mit deinem Ich in sie eingehst, sondern alle hörst, das Ganze, die Einheit, dann besteht das große Lied der tausend Stimmen aus einem einzigen Wort. Om. Die Vollendung.
Hell glänzte Vasudevas Lächeln. Über all den Runzeln seines alten Antlitzes schwebte es leuchtend, wie über all den Stimmen des Flusses das Om schwebte. Hell glänzte sein Lächeln, als er den Freund anblickte. Und hell glänzte nun auch auf Siddharthas Gesicht dasselbe Lächeln auf. Seine Wunde blühte, sein Leid strahlte, sein Ich war in die Einheit geflossen. In dieser Stunde hörte Siddhartha auf, mit dem Schicksal zu kämpfen, hörte auf zu leiden. Auf seinem Gesicht blühte die Heiterkeit des Wissens, dem kein Wille mehr entgegensteht. Das die Vollendung kennt, das einverstanden ist mit dem Fluss des Geschehens, mit dem Strom des Lebens, voll Mitleid, voll Mitlust, dem Strömen hingegeben, der Einheit zugehörig.
Ich habe auf diese Stunde gewartet, Liebe. Nun, da sie gekommen ist, lass mich gehen. Lange habe ich auf diese Stunde gewartet. Lange bin ich der Fährmann Vasudeva gewesen. Nun ist es genug. Lebe wohl, Hütte. Lebe wohl, Fluss. Lebe wohl, Siddhartha.
Ich habe es gewusst. Du wirst in die Wälder gehen.
Ich gehe in die Wälder. Ich gehe in die Einheit.
Mit anderen Mönchen weilte Govinda einst während einer Rastzeit in dem Lusthain, welchen die Kurtisane Kamala den Jüngern des Gotama geschenkt hatte. Er hörte von einem alten Fährmann sprechen, welcher eine Tagereise entfernt am Flusse wohne und der von vielen für einen Weisen gehalten werde. Als Govinda des Weges weiterzog, wählte er den Weg zur Fähre, begierig, diesen Fährmann zu sehen. Denn ob er wohl sein Leben lang nach der Regel gelebt hatte, auch von den jüngeren Mönchen seines Alters und seiner Bescheidenheit wegen mit Ehrfurcht angesehen wurde, war doch in seinem Herzen die Unruhe und das Suchen nicht erloschen.
Viel Gutes erweisest du uns Mönchen und Pilgern. Viele von uns hast du schon übergesetzt. Bist nicht auch du, Fährmann, ein Sucher nach dem rechten Pfade?
Nennst du dich einen Sucher, o Ehrwürdiger? Und bist doch schon hoch in den Jahren und trägst das Gewand der Mönche Gotamas?
Wohl, bin ich alt. Zu suchen aber habe ich nie aufgehört. Nie werde ich aufhören zu suchen. Dies scheint meine Bestimmung. Auch du, so scheint es mir, hast gesucht. Willst du mir ein Wort sagen, Verehrter?
Was sollte ich dir, Ehrwürdiger, wohl zu sagen haben? Vielleicht das, dass du allzu viel suchst? Dass du versuchen nicht zum Finden kommst?
Wie denn?
Wenn jemand sucht, dann geschieht es leicht, dass sein Auge nur noch das Ding sieht, das er sucht, dass er nichts zu finden, nichts in sich einzulassen vermag, weil er nur immer an das Gesuchte denkt, weil er ein Ziel hat, weil er vom Ziel besessen ist. Suchen heißt ein Ziel haben. Finden aber heißt frei sein, offen stehen, kein Ziel haben. Du, Ehrwürdiger, bist vielleicht in der Tat ein Sucher, denn deinem Ziel nachstreben siehst du manches nicht, was nah vor deinen Augen steht.
Noch verstehe ich nicht ganz. Wie meinst du das?
Einst bist du schon einmal an diesem Flusse gewesen und hast am Fluss einen Schlafenden gefunden und hast dich zu ihm gesetzt, um seinen Schlaf zu behüten. Erkannt aber, o Govinda, hast du den Schlafenden nicht.
Siddhartha. Ich hätte dich auch dieses Mal nicht erkannt. Herzlich grüße ich dich, Siddhartha. Herzlich freue ich mich, dich nochmals zu sehen. Du hast dich sehr verändert, Freund. Und nun bist du also ein Fährmann geworden.
Ein Fährmann, ja. Manche Govinda müssen sich viel verändern, müssen allerlei Gewand tragen. Ihrer einer bin ich, lieber. Sei willkommen, Govinda, und bleibe die Nacht in meiner Hütte.
Govinda blieb die Nacht in der Hütte und schlief auf dem Lager, das einst Vasudevas Lager gewesen war. Viele Fragen richtete er an den Freund seiner Jugend. Vieles musste ihm Siddhartha aus seinem Leben erzählen.
Siddhartha, erlaube mir noch eine Frage. Hast du eine Lehre? Hast du einen Glauben oder ein Wissen, dem du folgst, das dir Leben und Recht tun hilft?
Du weißt, Lieber, dass ich schon als junger Mann, damals, als wir bei den Büßern im Walde lebten, dazu kam, den Lehren und Lehrern zu misstrauen und ihnen den Rücken zuzuwenden. Ich bin dabei geblieben. Dennoch habe ich seither viele Lehrer gehabt. Eine schöne Kurtisane ist lange Zeit meine Lehrerin gewesen und ein reicher Kaufmann war mein Lehrer und einige Würfelspieler.
Würfelspieler?
Ja. Einmal ist auch ein wandernder jünger Buddhas mein Lehrer gewesen. Er saß bei mir, als ich im Wald eingeschlafen war, auf der Pilgerschaft. Auch von ihm habe ich gelernt. Auch ihm bin ich dankbar, sehr dankbar. Am meisten aber habe ich hier von diesem Flusse gelernt und von meinem Vorgänger, dem Fährmann Vasudeva. Er war ein sehr einfacher Mensch, Vasudeva. Er war kein Denker, aber er wusste das Notwendige, so gut wie Gotama. Er war ein Vollkommener, ein Heiliger.
Noch immer, O Siddhartha, liebst ein wenig den Spott, wie mir scheint. Ich glaube dir und weiß es, dass du nicht einem Lehrer gefolgt bist. Aber hast du nicht selbst, wenn auch nicht eine Lehre, so doch gewisse Gedanken, gewisse Erkenntnisse gefunden, welche dein eigen sind und die dir leben helfen? Wenn du mir von diesen etwas sagen möchtest, würdest du mir das Herz erfreuen.
Ich habe Gedanken gehabt, ja, und Erkenntnisse je und je. Ich habe manchmal für eine Stunde oder für einen Tag Wissen in mir gefühlt, so wie man Leben in seinem Herzen fühlt. Manche Gedanken waren es, aber schwer wäre es für mich, sie dir mitzuteilen. Sieh, mein Govinda, dies ist einer meiner Gedanken, die ich gefunden habe. Weisheit ist nicht mitteilbar. Weisheit, welche ein Weiser mitzuteilen versucht, klingt immer wie Narrheit.
Scherzest du?
Ich scherze nicht. Ich sage, was ich gefunden habe. Wissen kann man mitteilen, Weisheit aber nicht. Man kann sie finden, man kann sie leben, man kann von ihr getragen werden, man kann mit ihr Wunder tun, aber sagen und lehren kann man sie nicht. Dies war es, was ich schon als Jüngling manchmal ahnte, was mich von den Lehrern fortgetrieben hat. Ich habe einen Gedanken gefunden, Govinda, den du wieder für Scherz oder für Narrheit halten wirst, der aber mein bester Gedanke ist. Er heißt, von jeder Wahrheit ist das Gegenteil ebenso wahr.
Nein.
Doch, nämlich so. Eine Wahrheit lässt sich immer nur aussprechen und in Worte hüllen, wenn sie einseitig ist. Einseitig ist alles, was mit Gedanken gedacht und mit Worten gesagt werden kann. Alles einseitig, alles halb. Alles entbehrt der Ganzheit, des Runden, der Einheit. Wenn der erhabene Gotama Lehren von der Welt sprach, so musste er sie teilen in Sansara und Nirvana, in Täuschung und Wahrheit. In Leid und Erlösung. Man kann nicht anders. Es gibt keinen anderen Weg für den, der lehren will. Die Welt selbst aber, das Seiende um uns her und in uns innen, ist nie einseitig. Nie ist ein Mensch oder eine Tat ganz Sansara oder ganz Nirvana. Nie ist ein Mensch ganz heilig oder ganz sündig. Es scheint ja so, weil wir der Täuschung unterworfen sind, dass Zeit etwas Wirkliches sei. Zeit ist nicht wirklich, Govinda. Ich habe dies schon oft und oft erfahren. Und wenn Zeit nicht wirklich ist, so ist die Spanne, die zwischen Welt und Ewigkeit, zwischen Leid und Seligkeit, zwischen Böse und Gut zu liegen scheint, auch eine Täuschung.
Wie das?
Der Sünder, der ich bin und der du bist, der ist Sünder, aber er wird einst wieder Brahma sein. Er wird einst Nirvana erreichen, wird Buddha sein. Dies einst ist Täuschung, ist nur Gleichnis. Der Sünder ist nicht auf dem Weg zur Buddhaschaft unterwegs. Er ist nicht in einer Entwicklung begriffen, obwohl unser Denken sich die Dinge nicht anders vorzustellen weiß. Nein, In dem Sünder ist jetzt und heute schon der künftige Buddha. Seine Zukunft ist alle schon da. Du hast in ihm, in dir, in jedem den Werdenden, den Möglichen, den verborgenen Buddha zu verehren. Die Welt ist nicht unvollkommen oder auf einem langsamen Wege zur Vollkommenheit begriffen. Nein, sie ist in jedem Augenblick vollkommen. Alle Sünde trägt schon die Gnade in sich. Alle kleinen Kinder haben schon den Kreis in sich, alle Säuglinge den Tod, alle Sterbenden das ewige Leben. Es ist keinem Menschen möglich, vom anderen zu sehen, wie weit er schon auf seinem Wege sei. Im Räuber und Würfelspieler wartet Buddha, im Brahmanen wartet der Räuber. Es gibt in der tiefen Meditation die Möglichkeit, die Zeit aufzuheben, alles Gewesene, Seiende und sein werdende Leben als gleichzeitig zu sehen. Und da ist alles gut, alles vollkommen, alles ist Brahman. Darum scheint mir das, was ist, gut. Es scheint mir Tod wie Leben, Sünde wie Heiligkeit, Klugheit wie Torheit. Alles muss so sein. Alles bedarf nur meiner Zustimmung, nur meiner Willigkeit, meines liebenden Einverständnisses. So ist es für mich gut. Kann mir nie schaden. Ich habe an meinem Leibe und an meiner Seele erfahren, dass ich der Sünde sehr bedurfte. Ich bedurfte der Wollust, des Strebens nach Gütern, der Eitelkeit und bedurfte der schmählichsten Verzweiflung, um das Widerstreben aufgeben zu lernen. Um die Welt lieben zu lernen, um sie nicht mehr mit irgendeiner von mir gewünschten, von mir eingebildeten Welt zu vergleichen, einer von mir ausgedachten Art der Vollkommenheit, sondern sie zu lassen, wie sie ist, und sie zu lieben und ihr gerne anzugehören. Dies, o Govinda, sind einige von den Gedanken, die mir in den Sinn gekommen sind.
Siddhartha bückte sich, hob einen Stein vom Erdboden auf und wog ihn in der Hand.
Dies hier ist ein Stein, und er wird in einer bestimmten Zeit vielleicht Erde sein und wird aus Erde Pflanze werden oder Tier oder Mensch. Früher nun hätte ich gesagt, dieser Stein ist bloß ein Stein, er ist wertlos, er gehört der Welt der Maya an. Aber weil er vielleicht im Kreislauf der Verwandlungen auch Mensch und Geist werden kann, darum schenke ich auch ihm Geltung. So hätte ich früher vielleicht gedacht. Heute aber denke ich, dieser Stein ist Stein. Er ist auch Tier. Er ist auch Gott. Er ist auch Buddha. Ich verehre und liebe ihn nicht, weil er einstmals dies oder jenes werden könnte. Oder weil er alles längst und immer ist. Und gerade dies, dass er Stein ist, dass er mir jetzt und heute als Stein erscheint, gerade darum liebe ich ihn und sehe Wert und Sinn in jeder von seinen Adern und Höhlungen, in dem Gelb, in dem Grau, in der Härte, im Klang, den er von sich gibt, wenn ich ihn beklopfe, in der Trockenheit oder Feuchtigkeit seiner Oberfläche. Es gibt Steine, die fühlen sich wie Öl oder wie Seife an, und andere wie Blätter, andere wie Sand. Und jeder ist besonders und betet das Om auf seine Weise. Jeder ist Brahman. Zugleich aber und ebenso ist der Stein, ist ölig oder seifig. Und gerade das gefällt mir und scheint mir wunderbar und der Anbetung würdig. Aber mehr lass mich davon nicht sagen. Die Worte tun dem geheimen Sinn nicht gut. Es wird immer alles gleich ein wenig anders, wenn man es ausspricht, ein wenig verfälscht, ein wenig närrisch. Ja, und auch das ist sehr gut und gefällt mir sehr. Auch damit bin ich sehr einverstanden, dass das, was eines Menschen Schatz und Weisheit ist, dem anderen immer wie Narrheit klingt.
Warum hast du mir das von dem Stein gesagt?
Es geschah ohne Absicht. Oder vielleicht war es so gemeint. dass ich eben den Stein und den Fluss und alle diese Dinge, die wir betrachten und von denen wir lernen können, liebe. Einen Stein kann ich lieben, Govinda, und auch einen Baum oder ein Stück Rinde. Das sind Dinge, und Dinge kann man lieben. Worte aber kann man nicht lieben, darum sind Lehren nichts für mich. Sie haben keine Härte, keine Weiche, keine Farben, keine Kanten, keinen Geruch, keinen Geschmack. Sie haben nichts als Worte. Vielleicht ist es dies, was dich hindert, den Frieden zu finden. Vielleicht sind es die vielen Worte. Denn auch Erlösung und Tugend, auch Sansara und Nirvana sind bloße Worte, Govinda.
Nicht nur ein Wort, Freund, ist Nirvana. Es ist ein Gedanke.
Ein Gedanke. Es mag so sein. Ich muss dir gestehen, ich unterscheide zwischen Gedanken und Worten nicht sehr. Offen gesagt, halte ich auch von Gedanken nicht viel. Ich halte von Dingen mehr. Hier auf diesem Fährboot zum Beispiel war ein Mann mein Vorgänger und Lehrer, ein heiliger Mann. Der hat manche Jahre lang einfach an den Fluss geglaubt, sonst an nichts. Er hat gemerkt, dass des Flusses Stimme zu ihm sprach. Von ihr lernte er. Sie erzog und lehrte ihn. Der Fluss schien ihm ein Gott. Viele Jahre lang wusste er nicht, dass jeder Wind, jede Wolke, jeder Vogel, jeder Käfer genauso göttlich ist und ebenso viel weiß und lehren kann wie der verehrte Fluss. Als dieser Heilige aber in die Wälder ging, da wusste er alles, wusste mehr als du und ich, ohne Lehrer, ohne Bücher, nur weil er an den Fluss geglaubt hatte.
Aber ist das, was du Dinge nennst, denn etwas Wirkliches, etwas Wesenhaftes? Ist das nicht nur Trug der Maya, nur Bild und Schein? Dein Stein, dein Baum, dein Fluss, sind sie denn Wirklichkeiten?
Auch dies bekümmert mich nicht sehr. Mögen die Dinge Schein sein oder nicht, auch ich bin als Danya Schein und so sind sie stets meinesgleichen. Das ist es, was sie mir so lieb und verehrenswert macht. Sie sind meinesgleichen. Darum kann ich sie lieben. Und dies ist nun eine Lehre, über welche du lachen wirst. Die Liebe scheint mir von allem die Hauptsache zu sein.
Die Liebe?
Die Welt zu durchschauen, sie zu erklären, sie zu verachten, mag großer Denkersache sein. Mir aber liegt einzig daran, die Welt lieben zu können, sie nicht zu verachten, sie und mich nicht zu hassen. Sie und mich und alle Wesen mit Liebe und Bewunderung und Ehrfurcht betrachten zu können.
Das verstehe ich. Aber eben dies hat er, der Erhabene, als Trug erkannt. Er gebietet Wohlwollen, Schonung, Mitleid, Duldung, nicht aber Liebe. Er verbot uns, unser Herz in Liebe an Irdisches zu fesseln.
Ich weiß es. Ich weiß es, Govinda. Und siehe, da sind wir mitten im Dickicht der Meinungen drin, im Streit um Worte. Denn ich kann nicht leugnen, meine Worte von der Liebe stehen im Widerspruch, im scheinbaren Widerspruch zu Gotamas Worten. Eben darum misstraue ich den Worten so sehr, denn ich weiß, dieser Widerspruch ist Täuschung. Ich weiß, dass ich mit Gotama einig bin. Wie sollte denn auch er die Liebe nicht kennen? Er, der alles Menschensein in seiner Vergänglichkeit, in seiner Nichtigkeit erkannt hat und dennoch die Menschen so sehr liebte, dass er ein langes, mühevolles Leben einzig darauf verwendet hat, ihnen zu helfen, sie zu lehren. Auch bei ihm, auch bei deinem großen Lehrer ist mir das Ding lieber als die Worte, sein Tun und Leben wichtiger als sein Reden. Die Gebärde seiner Hand wichtiger als seine Meinungen. Nicht im Reden, nicht im Denken sehe ich seine Größe, nur im Tun, im Leben.
Ich danke dir, Siddhartha, dass du mir etwas von deinen Gedanken gesagt hast. Es sind zum Teil seltsame Gedanken, Nicht alle sind mir sofort verständlich geworden. Dies möge sein, wie es wolle. Ich danke dir. Und ich wünsche dir ruhige Tage.
Lange schwiegen die beiden alten Männer.
Dieser Siddhartha ist ein wunderlicher Mensch. Wunderliche Gedanken spricht er aus. Närrisch klingt seine Lehre. Anders klingt es erhabenen reine Lehre. Klarer, reiner, verständlicher. Nichts Seltsames, Närrisches oder Lächerliches ist in ihr enthalten. Aber anders als seine Gedanken scheinen mir Siddharthas Hände und Füße, seine Augen, seine Stirn, sein Atmen, sein Lächeln, sein Gruß, sein Gang. Nie mehr, seit unser erhabener Gautama in Nirvana einging, nie mehr habe ich einen Menschen angetroffen, von dem ich fühlte, dies ist ein Heiliger. Einzig ihn, diesen Siddhartha, habe ich so gefunden. Mag seine Lehre seltsam sein, mögen seine Worte närrisch klingen, sein Blick und seine Hand, seine Haut und sein Haar, alles an ihm strahlt eine Reinheit, strahlt eine Ruhe, strahlt eine Heiterkeit und Milde und Heiligkeit aus, welche ich an keinem anderen Menschen seit dem letzten Tode unseres erhabenen Lehrers gesehen habe.
Ein Widerstreit war in Govindas Herz. Er neigte sich nochmals zu Siddhartha, von Liebe gezogen. Tief verneigte er sich vor dem ruhig Sitzenden.
Siddhartha, wir sind alte Männer geworden. Schwerlich wird einer von uns den anderen in dieser Gestalt wiedersehen. Ich sehe, Geliebter, dass du den Frieden gefunden hast. Ich bekenne, ihn nicht gefunden zu haben. Sage mir, Verehrter, noch ein Wort. Gib mir etwas mit, das ich fassen, das ich verstehen kann. Gib mir etwas mit auf meinen Weg. Er ist oft beschwerlich, mein Weg. Oft finster. Siddhartha.
Siddhartha schwieg und blickte ihn mit dem immer gleichen, stillen Lächeln an. Starr blickte ihm Govinda ins Gesicht, mit Angst, mit Sehnsucht. Leid und ewiges Suchen stand in seinem Blick geschrieben, ewiges Nicht-Finden. Siddhartha sah es und lächelte.
Neige dich zu mir. Neige dich zu mir her. So. Noch näher. Ganz nahe. Küsse mich auf die Stirn, Govinda.
Während aber Govinda verwundert und dennoch von großer Liebe und Ahnung gezogen, seinen Worten gehorchte, sich nahe zu ihm neigte und seine Stirn mit den Lippen berührte, geschah ihm etwas Wunderbares. Während seine Gedanken noch bei Siddharthas wunderlichen Worten verweilten, während er sich noch vergeblich und mit Widerstreben bemühte, sich die Zeit hinwegzudenken, sich Nirvana und Samsara als eines vorzustellen, während sogar eine gewisse Verachtung für die Worte des Freundes in ihm mit einer ungeheuren Liebe und Ehrfurcht stritt, geschah ihm dieses. Er sah seines Freundes Siddhartha Gesicht nicht mehr.
Er sah stattdessen andere Gesichter. Viele. Eine lange Reihe, einen strömenden Fluss von Gesichtern, von Hunderten, von Tausenden, welche alle kamen und vergingen und doch alle zugleich da zu sein schienen, welche alle sich beständig veränderten und erneuerten und welche doch alle Siddhartha waren.
Er sah das Gesicht eines Fisches, eines Karpfens, mit unendlich schmerzvoll geöffnetem Maul, eines sterbenden Fisches mit brechenden Augen.
Er sah das Gesicht eines neugeborenen Kindes, rot und voll Falten.
zum Weinen verzogen.
Er sah das Gesicht eines Mörders, sah in ein Messer in den Leib eines Menschen stecken.
Er sah zur selben Sekunde diesen Verbrecher gefesselt knien und sein Haupt vom Henker mit einem Schwertschlag abgeschlagen
werden. Er sah die Körper von Männern und Frauen, nackt, in Stellungen und Kämpfen, rasender.
Er sah Leichen, ausgestreckt, still, kalt, leer.
Er sah Tierköpfe von Ebern, von Krokodilen, von Elefanten, von Stieren, von Vögeln.
Er sah Götter, sah Krishna, sah Agni.
Er sah alle diese Gestalten und Gesichter in tausend Beziehungen zueinander, jede der anderen helfend, sie liebend, sie hassend, sie vernichtend, sie neu gebärend. Jede war ein Sterben wollen, ein leidenschaftlich schmerzliches Bekenntnis der Vergänglichkeit. Und keine starb doch. Jede verwandelte sich nur, wurde stets neu geboren, bekam stets ein neues Gesicht, ohne dass doch zwischen einem und dem anderen Gesicht Zeit gelegen wäre. Und alle diese Gestalten und Gesichter ruhten, flossen, erzeugten sich, schwammen dahin und strömten ineinander, und über alle war beständig etwas Dünnes, Wesenloses, dennoch Seiendes, wie ein dünnes Glas oder Eis gezogen, wie eine durchsichtige Haut, eine Schale oder Form oder Maske von Wasser. Und diese Maske lächelte. Und diese Maske war Siddharthas lächelndes Gesicht, das er, Govinda, in eben diesem selben Augenblick mit den Lippen berührte.
Dies lächelnde Maske. Dies lächelnde Einheit über den strömenden Gestaltungen. Dies Lächeln der Gleichzeitigkeit über den tausend Geburten und Toden. Dies Lächeln Siddharthas ist genau dasselbe. Ist genau das Gleiche. Stille, feine, undurchdringliche. Vielleicht gütige, vielleicht spöttische, weise, tausendfältige Lächeln Gotamas, des Buddha. So lächeln die Vollendeten.
Nicht mehr wissend, ob es Zeit gebe, ob diese Schauung eine Sekunde oder 100 Jahre gewährt habe, nicht mehr wissend, ob es einen Siddhartha, ob es einen Gotama, ob es ich und du gebe. Im Innersten, wie von einem göttlichen Pfeile verwundet, dessen Verwundung süß schmeckt, im Innersten verzaubert und aufgelöst, stand Govinda noch eine kleine Weile über Siddharthas stilles Gesicht gebeugt, das er soeben geküsst hatte, das soeben Schauplatz aller Gestaltungen, alles Werdens, alles Seins gewesen war. Das Antlitz war unverändert, nachdem unter seiner Oberfläche die Tiefe der Tausendfältigkeit sich wieder geschlossen hatte. Er lächelte still, lächelte leise und sanft, vielleicht sehr gütig, vielleicht sehr spöttisch, genau wie er gelächelt hatte, der Erhabene. Tief verneigte sich Govinda, Tränen liefen, von welchen er nichts wusste, über sein altes Gesicht. Wie ein Feuer brannte das Gefühl der innigsten Liebe, der demütigsten Verehrung in seinem Herzen. Tief verneigte er sich, bis zur Erde, vor dem regungslos Sitzenden, dessen Lächeln ihn an alles erinnerte, was er in seinem Leben jemals geliebt hatte, was jemals in seinem Leben ihm wert und heilig gewesen war.
Siddhartha. Hörspiel in 3 Teilen von Heinz Sommer. Nach dem Roman von Hermann Hesse. 3. Lebensalter Siddharthas. Die Rollen und ihre Darsteller. Erzählerin Iris Berben. Greisenhafter Siddhartha Hans-Michael Rehberg. Fährmann Michael Altmann. Mannhafter Govinda Ulrich Nöten. Greisenhafter Govinda Wolf-Dietrich Sprenger. Kamala, Nora von Wallstetten. Siddharthas Sohn, Valentin Wilczek. sowie Birgitta Asheuer, Isaac Dentler, Paula Hans, Lilith Hessle, Elias Huber, Kaspar Huth, Ernst Jacobi, Torben Kessler, Simon Koch, Matthias Köberlin, Jochen Nix, Christoph Pütthoff, Martin Rentsch und Udo Samel. Besetzung Cordula Huth. Komposition und Musik Ali N. Askin. Es spielten Violine Andrea Kim, Viola Martin von der Nama, Violoncello Stefan Heinemeier, Altflöte Thaddäus Watson, Englischhorn Michael Höfele, Bassklarinette Ulrich Büsing, Schlagzeug Andreas Hepp. Ton und Technik Rainer Schwarz, Thomas Rombach, Jean Schimschak und André Buscharepp. Regieassistenz Anke Beims. Aufnahmeleitung Christoph Müller. Regie Leonhard Koppelmann. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2016. Dramaturgie und Redaktion Hans Sarkowitsch.